Deine Karriere ist ein bisschen so zu sehen: Ursprung in Rheinland-Pfalz, Kinderjahre, Jazz-Initiation in Trier, dann Ausbildung, Lehrjahre und erste Profijahre in Köln. Und dann aber hast du dich dieser Stadt entzogen. Das können viele ja gar nicht verstehen. Du bist Richtung Saarland, Richtung Eifel gegangen. Und ich würde sagen, du hast deine Karriere vielleicht sogar professionalisiert und auch institutionalisiert. Und du bist bis vor kurzem Professor gewesen.
Es ist so, ich habe in der Provinz, und das ist kein Begriff, den ich in irgendeiner Weise negativ besetze, gelernt, dass das ein Raum ist, der einen schützt, im besten Fall, aber dass das, was einen weiterbringt, doch in den Metropolen liegt. Und die Frage ist immer, ob man, wenn man in den Metropolen lebt, arbeitet, lernt, studiert, Profi wird, Profi ist, ob es das unbedingt heißen muss, dass man da bleibt. Ich bin übrigens immer in die Eifel gependelt. Ich habe immer hier gewohnt, aber auch da gewohnt und halt in Berlin auch gewohnt und in Saarbrücken auch gewohnt, wie so viele Musiker das tun. Und ich habe davon profitiert, weite Wege zurückzulegen und mir auf der einen Seite in Köln, in Paris, in Berlin Inspirationen zu holen mit den Kollegen, aber auch mich wieder zurückzuziehen und in der Stille der Eifel wegen mir Dinge zu schreiben oder Dinge zu erfinden, die dann ich wieder einbringen konnte in dem, was ich mit den Leuten in den Metropolen aufgeführt und gespielt habe.
Zumindest vom Titel her ist das Trio und das Quartett gewissermaßen mit der Sängerin, mit dem du heute Abend spielst, ja ein Lob der Provinz.
Natürlich.
Village Zone, also die Dorfumgebung, die Dorfzone, und ihr wagt euch, und du kannst es ja, weil du mit zu den Gründern gehörst, in den Stadtgarten, der nicht einfach nur Stadtgarten heißt, sondern inzwischen auch Europäisches Zentrum für improvisierte Musik. Dieses Loblied der Provinz ist bei dir natürlich abgefedert dadurch, dass du eine Professur hattest, einen sicheren Job und immer wieder gerne dich in die Provinz zurücksetzen konntest. Gibt es nicht aber auch Beispiele von Musikern, die gut waren und leider immer in der Provinz geblieben sind?
Es gibt Leute, die sich ganz bewusst gegen Karrieren entschieden haben und da geblieben sind, wo sie das Gefühl hatten und das berechtigte Gefühl, wertgeschätzt zu werden von einer kleinen Gruppe von Menschen und zu vermeiden, sich dem Kampf auszusetzen, der immer da ist, wenn man sich in Konkurrenz begibt zu anderen Musikern, zu anderen Veranstaltungstypen. Diese Leute schätze ich sehr. Die Frage ist, ob sie gelitten haben, nicht den großen Beifall zu bekommen, aber letztlich zählt das nicht. Wenn sie mit dieser Art zu leben und zu wirken und Musik zu machen zufrieden sind, ist das für mich großartig. Ich habe irgendwann gelernt, dass ich damit nicht zufrieden war und immer wieder mir die Großstädte holen musste, wie ich das jetzt tue. Ich bin in Berlin eine Woche oder in welcher Stadt auch immer, dann komme ich wieder zurück. Ich betreue meine Musiker von Jazzhausmusik, fahre da und dahin, rede mit ihnen, spiele mit ihnen oder mache mit ihnen selber Produktionen und dann komme ich wieder zurück. Und dieses Hin und Her ist eine großartige Inspirationsquelle. Allein die Fahrten hin und her, auf denen ich Musik hören kann, Hörspiele, mich inspirieren lassen kann über die Werke anderer Menschen, die in meinem Auto dann aus den Lautsprechern kommen, ist grandios.
Aber es ist ein Lob der Provinz sozusagen auf mit Netz und doppeltem Boden.
Natürlich.
Es ist kein empfehlenswertes Modell.
Was ist im Bereich improvisierter Musik empfehlenswert? Ich habe meinen Studierenden immer gesagt, Leute, wenn ihr das tut, wenn ihr das studiert, wenn ihr Profis werden sollt im Bereich improvisierter Musik, nehmt wahr, dass innerhalb dieses Berufsbereiches eine Vielfalt von Möglichkeiten da ist, Geld zu verdienen. Wenn man sich entscheidet, nur mit Spielen, mit Gigs, mit Konzerten Geld zu verdienen, dann ist der Grad ein extrem schmaler, weil dann ist man extrem abhängig, in Corona-Zeiten noch sowieso. Wenn man aber auf der einen Seite unterrichten möchte, arrangieren möchte, Noten herstellen will, es gibt noch so viele verschiedene Dinge, dann habe ich einige meiner Studierenden erlebt, die damit sehr, sehr gut leben können und sehr, sehr viel Spaß zusätzlich haben.
Du hast hier gespielt Nefertiti von Wayne Shorter. Du hast sozusagen zitiert aus einer der heiligen Schriften des Jazz, nämlich aus dem zweiten Miles Davis Quintett. Danach spielst du Peppino di Capri. Ich wette, wenn hier Publikum anwesend wäre, wir wären möglicherweise die Einzigen gewesen, denen der Name was sagt. Ich kenne von Peppino di Capri noch den Saint-Tropez-Twist. Und das ist wirklich ganz lange her. Und ich hätte mir nicht ausmalen können, ich wusste es ja nicht, als ich hierher kam, dass wirklich ein seriöser Jazzmusiker heute dieses Stück spielt. Nefertiti in einer sehr avanciert bearbeiteten Fassung. Denn das ist ja eines der Stücke, wo man immer sagt, da wird wenig improvisiert, weil die das Thema ensuite in einem durchspielen mit kleinen Varianten. Und dann Peppino di Capri. Gibt es da eine Live-Erfahrung mit dieser Kombination von dir?
Also wir haben beide Stücke schon gespielt vor 100 Jahren, als es noch Publikum gab. Wie du schon richtig sagtest, das Publikum reagiert natürlich auf bestimmte Dinge, die anders sind, als sie es erwarten, bei Le Stelle d'Oro, dass plötzlich anfangen, irgendwelche Instrumental-Jazz-Musiker zu singen und dann wieder aufhören und weiterspielen und ganz anders, und dass bestimmte Partikel aus so einem Schlager auftauchen, wieder verschwinden und anders verarbeitet werden. Und das holt meiner Erfahrung nach die Leute ran, egal ob sie Pepino Di Capri und seine Musik kennen, sie merken, da wird mit unterschiedlichem Material umgegangen und da wird eine Musik daraus gemacht, die improvisiert ist, aber die inspiriert ist aus vielen Quellen. Und wenn es um Nefertiti geht, mir ging es mal darum, ein Trio zu machen, das nicht wie in vielen Varianten üblich den Pianisten als Chef hat und zwei Begleiter, sondern das soll eine Gleichberechtigung sein. Und das, glaube ich, ging bei Nefertiti ganz gut, war gut zu hören, dass da drei Musiker am Stand waren, die sich gegenseitig die Bälle zugeworfen haben, zugespielt haben.
Es gibt aber auch einen ganz anderen Betrachtungswinkel, den möchte ich jetzt mal einnehmen. Denn ihr habt ja ganz plötzlich etwas hineingemacht, was im Jazz selten ist, was ich nicht beklage. Ihr habt Humor reingebracht, und zwar Humor, der als solcher sofort zu erkennen ist, dass man lachen muss. Ihr habt Lachimpulse ausgelöst. Ihr lauft damit Gefahr, sozusagen auf einer Rasierklinge euch zu bewegen und abzugleiten in den Bereich, wo man sagt, die sind ja gar nicht seriös.
Ach, ein Fakir fühlt sich zwar nicht auf Rasierklingen, aber auf Nägeln wohl. Wir fühlen uns da ganz wohl und wir wissen sehr gut, dass gerade in Deutschland, nicht überall, aber manchmal, dass so eine Sache ist mit dem Humor, dass wenn man Humor in ein bestimmtes Arrangement oder bestimmte Improvisationsweise hineinbringt, es manchmal sogar als unseriös bezeichnet wird. Das ist das Problem der Leute, die so denken. Ich habe Spaß, wir haben Spaß daran, viele Musik zu hören, in uns auszusaugen, aufzusaugen und daraus uns speisen zu lassen. Und da gibt es so viel zu tun, ob das eine Punkvorlage ist, ob das unsere eigenen freien Improvisationen sind, ob das Pepino Di Capri, ob das vielleicht irgendwann mal Udo Jürgens sein wird, von dem ich viel gelernt habe. Mal sehen.
Du hast ja auch von Hildegard Knef gelernt. Und da würde ich sagen, wärst du schon ganz sicher im Lager der Seriösen. Denn du könntest dann das berühmte Zitat von Ella Fitzgerald anbringen, die ja gesagt hat, und ich fand das ein wunderbares Zitat, nämlich Hildegard Knef war für Ella Fitzgerald die beste Nicht-Sängerin der Welt. So ungefähr geht das.
Nee, sie hat gesagt, die beste Sängerin ohne Stimme.
Ohne Stimme, Entschuldigung.
Und ja. Es ist gar nicht so wichtig, ob sie eine voluminöse Stimme hat. Die hat gegroovt wie sonst irgendwas mit ihrer Art zu versehen.
Also auf jeden Fall, es klingt zunächst negativ, ist aber zutiefst positiv.
Klar.
Apropos improvisierte Musik. Du gehörst zu denjenigen, die einen speziellen Begriff dafür promovieren, würde ich fast sagen, bevorzugen, um ihn sozusagen die höheren Weihen zu geben. Du sprichst also dann nicht von improvisierter Musik, sondern von eurer Tätigkeit zumindest als Instant Composing. Ich habe nachgeblättert, der Begriff kommt von Mischa Mengelberg, dem Instant Composers Ensemble. Und für mich ist der Begriff ein bisschen zweischneidig. Ich verstehe nicht, warum der Jazz, der ja sozusagen die Improvisation wie eine Monstranz vor sich herträgt, nicht alle, aber viele, und sogar sagt, es sei sein primäres Kennzeichen, was ich für nicht ganz korrekt halte. Warum will der dann unbedingt noch den Begriff der Komposition mit reinbringen? Eigentlich würde er sagen, wir improvisieren, Ende, aus, wir sind so gut wie Komponisten, wir brauchen den Begriff nicht. Warum setzt du ihn trotzdem ein?
Ich habe gerade ein Papier geschrieben, wo es um die Strukturen der Improvisation geht, und ich habe viel diskutiert mit klassischen Musikern, mit Komponisten, die in neuen Musikbereichen unterwegs sind, aber auch welche, die Improvisation komplett ablehnen. Mir geht es darum, bei dem Begriff, den ich ja nicht erfunden habe, aber den ich ganz gut finde, Instant Composing heißt, auf der Bühne zu stehen und erstmal offen zu sein für das, was die Kollegen und Kolleginnen einem bieten und man selber ihnen. Aber es geht dann ja auch darum, bestimmte Strukturen, die man spielt, als gespielte Strukturen wahrzunehmen, abzuspeichern, weiterzugeben und vielleicht wieder zu benutzen, sodass tatsächlich aus der komplett freien Improvisation nicht eine fertige Komposition wird, aber Strukturen innerhalb des Freien entstehen, die einen von da nach da nach da leiten. Und die es manchen Zuhörenden, die vielleicht mit diesem Genre überhaupt nichts zu tun haben, helfen und Spaß bereiten. Ich spiele relativ oft mit meiner Musik auch solo am Flügel in Bereichen der Klassik, wo also Leute sitzen, die 95% noch nie von Jazz, von improvisierter Musik gehört haben. Und wenn die dann am Schluss kommen und sagen, das hat mir unheimlich gut gefallen, frage ich sie, warum. Und dann haben sie mir mit ihren Worten das erzählt, was ich eben dir jetzt erzählt habe. Die Freiheit ist trotzdem da, obwohl der Begriff Instant Composing auftaucht.
Würdest du einen Einwand zulassen?
Bitte.
im Grunde genommen war auch Beethoven jemand, der Instant Composing gemacht hat, bevor er das, was er auch durch Improvisation, wie du gefunden hast, niedergeschrieben hat. Es ist so festgehalten, dass wir uns auch heute noch darauf beziehen können, seine Musik heute spielen können. Das würde ja, das ist kein Werturteil, kein Negatives, für deine Musik und die Musik sozusagen aus deinem Genre nicht gelten. Warum ist nicht der Begriff der Improvisation so groß und so gut, um auszuhalten, dass man im Moment Dinge entdeckt, auf die man dann gerne weiterbaut, vielleicht auch noch am nächsten Abend, wobei aber die Folge des Ganzen am nächsten Abend ja bewusst anders.
Es geht ja letztlich, wenn man über solche Begriffe diskutiert, um Offenheit. Und wenn ich mir die klassischen Kollegen ansehe, gibt es ja sehr viele, und zwar nicht nur im Bereich des Barock, die improvisieren. Und die erstens mal die Improvisation benutzt haben, um dann Dinge aufzuschreiben, die möglicherweise aus der Improvisation entstanden sind, sondern die diesem improvisierenden Gestus sehr positiv zugetan waren. Und das sind für mich Leute, die ich sehr schätze. Nicht, dass ich die anderen nicht schätze, aber umso mehr schätze ich diese. Und umso weniger verstehe ich, dass großartige Menschen wie Pierre Boulez sagt, Improvisation ist keine Musik, das bräuchte man nicht. Das hat mich sehr getroffen, weil ich sehr auf ihn stehe, auf seine Musik, auf seine Variabilitäten, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Und es geht für mich um Offenheit und wegen mir, vergiss Instant Composing. Es ist eine Sache, die situativ trifft, aber ich würde jetzt nicht drauf bestehen, dass unbedingt dieser Begriff benutzt werden muss. Es hat was davon. Und manchmal ist es in einem Bereich, wo man spielt und improvisiert, plötzlich hat man das Gefühl, man ist dabei, Dinge zu tun, die man einfach so aufschreiben kann, manchmal auch nicht, dann gibt es andere Dinge.
Aber Boulez und Cage, der hat das vielleicht auf etwas geschmackvollere und elegantere Weise gemacht, haben Improvisation abgelegt. Aber damit kann man doch leben. Das sind doch Geschmacksurteile. Das sind ja keine Sachurteile.
Also es ist ja immer so, wenn man selber Dinge herstellt und wenn man Musik abwechslungsreich machen will und, wie ich eben gesagt habe, die Quellen dieser Musik sehr variabel trifft und aussucht, ist das das eine. Das andere ist, wie beurteile ich, wenn ich mal meine Rolle jetzt umdrehe? Weil wenn du ein Label hast, ich habe Jazzhausmusik als Label, ich kriege im Jahr, was weiß ich, 200, 300 Bewerbungen. Ich suche aus. Ich muss in irgendeiner Weise auch gucken, was passt zu Jazzhausmusik. Dieses Label hat ja eine bestimmte musikalische Ausrichtung. Und dann muss ich bestimmte andere Dinge kategorisieren und sagen, das passt nicht und das passt nicht. Ich würde nie jemanden sagen, den ich nicht haben will auf dem Label, das, was du da machst, ist nicht in Ordnung, wie auch immer. Ich weiß, das existiert in anderen Zusammenhängen wunderbar, nur gerade in diesem nicht. Von daher habe ich gelernt und propagiere immer die Freundlichkeit im Beurteilen dessen, was andere Menschen tun, möglichst wenig kategorisiert wird und gerne auch verzichtet auf bestimmte Begriffe, die irritieren, so wie dich anscheinend dieser Begriff irritiert hat.
Jazzhaus-Label ist ein gutes Stichwort für das nächste kleine Kapitel. Das ist ja eine Konstante hier in diesem Hause seit fast 40 Jahren. Das Jazzhaus-Label ist ja angetreten, um denjenigen, die damals ja keine Verträge hatten, auch keinen Kontakt zur Platten, in Anführungszeichen, Industrie und zu den großen Labels, ein Forum zu geben. Man kann sagen, dass in den 80er, 90er Jahren das Jazzhaus-Label den Kölner Jazz repräsentiert hat. Heute kann man das so nicht mehr sagen. Der Kölner Jazz ist dort auch noch vertreten oder einige, aber überwiegend haben wir Ensembles aus ganz anderen Teilen, zum Beispiel auch aus der Hauptstadt.
Natürlich, aber das hat auch damit zu tun, dass viele Leute, die aus Köln kommen, in die Hauptstadt gehen und unter Bedingungen dort spielen, die schwierig sind. Aber mir würde daran liegen, dass du sagst Jazzhaus Musik, weil es gibt in Freiburg ein anderes Label, das auch Jazzhaus heißt.
Richtig.
Und korrekt. Da gibt es viele Verwechslungen. Ja. Und das muss ich aber wirklich mal sagen, die Motoren in dem Findungsprozess, in diesem ganzen Kampf um dieses Haus hier, das jetzt in Europa an einer der ersten Stellen steht, zu konstituieren, waren Rainer Michalke und Matthias von Welk, die beide Jazzmusiker waren, die irgendwann gesagt haben, wenn wir diese Arbeit machen wollen, wenn die so in den Status kommen soll, wie wir sie jetzt haben, das war damals eine Hoffnung, jetzt ist es eine Realität, dann müssen wir das professionalisieren, dann müssen wir Abschied nehmen vom Beruf des Musikers. Herzlichen Dank dafür, liebe Kollegen, dass ihr das getan habt, weil wir alle profitieren davon, jetzt auch. Das Forum zu geben von Musikern, die diese Möglichkeiten nicht hatten, genau wie damals in den 80er Jahren, kaum Auftrittsmöglichkeiten hier in Köln, aber auch in Deutschland waren, da irgendwas zu tun, um sowohl die Szene als auch dann Leute in die Szene zu holen von außen, als auch Leute aufs Label zu holen, Jazzhausmusik, die nicht in Köln wohnen, aber du weißt selber, in einigen Bands, die sind aus Berlin, da spielen drei Kölner mit. Anderen zwei Bands aus Köln, da spielen Leute aus der Schweiz oder wo auch immer mit. Da gibt es viele Varianten. Mir ist wichtig, dass die Anbindung an diesen Bereich Köln, Nordrhein-Westfalen, da ist, dass er sich ausweitet auf Deutschland und dass hier einfach ein Forum ist für eine avancierte Musik, die immer neue Impulse gibt, die neue Leute an sich bildet, die aber auch gerne genutzt werden kann von Leuten von außen und nicht nur in Deutschland, sondern ich habe auch einige Leute auf dem Label, die außerhalb Deutschlands arbeiten.
Was aber ganz anders ist als früher ist, es gibt ja eine nächste Generation von Kölner Jazzmusikern. Das sind sozusagen die, die ihr erzogen habt, also ihr, die jetzt plus minus 60 Jahre alten, ich sag's mal, die Pablo Hells etc., die nicht immer unbedingt hier im Stadtgarten groß geworden sind, aber die haben ein eigenes Label. Es gibt Klang, es gibt diverse andere Labels. Das heißt also, wer Jazz aus Köln hören will, der muss sich mit der Tatsache bekannt machen, dass nicht mehr nur Jazz-House-Musik das abbildet, sondern auch Klang und etliche andere. Hat sich eure Arbeit, hat sich deine Arbeit für das Label dadurch auch verändert?
Wie soll ich sagen? Es verändert sich dadurch, dass man natürlich guckt, was und hört, was machen die Kollegen, wie ist deren Struktur, welche Musiker tauchen da auf, was machen die Leute selber, weil das ist ja hier bei Jazzhausmusik genauso wie bei Klang, da sind Musiker, die Strukturen gebildet haben und ein Label gemacht haben. Und ich habe da in keiner Weise ein Konkurrenzproblem, sondern ich bin sehr froh, dass es da vielfältige Dinge gibt. Und wir wissen ja selber, es gibt viele Versuche von Einzelmusikern, ihre CDs selber rauszubringen. Das geht manchmal, aber ihnen fehlt oft die Struktur einer etwas größeren Einheit wie Jazzhausmusik oder Klang. Nicht, dass beide Labels die Mega-Labels in Europa oder der Welt wären, aber sie unterstützen Musiker und sie bringen eine Musik heraus, die an sich nicht unbedingt profitabel ist, weil ich investiere in Jazzhausmusik seit vielen Jahrzehnten einiges an Geld, um die Sachen, nicht nur meine, sondern wir haben pro Jahr unsere 10 bis 12 Veröffentlichungen, um die unter die Leute zu bringen. Und da muss man einfach sehr viel Spaß daran haben und auch eine Art von Sendungsbewusstsein, um das zu tun.
Georg Rubi als Mitglied derjenigen, die diese Stadtgarten, dieses Haus mitgegründet haben, in den 70er, 80er Jahren an der Musikhochschule in Köln gelernt haben. Ich habe von einem deiner Zeitgenossen die völlig überraschende Tatsache neulich gehört, dass ihr damals, da gab es ja noch keinen Jazzstudiengang, man konnte aber trotzdem sich jazzmäßig fortbilden, sozusagen mehr informell, dass ihr eure Unterrichtsmaterialien selber noch mitgebracht habt. Das heißt, die Hochschule war gar nicht in der Lage, euch außer ein bisschen Manpower das notwendige Material zur Verfügung zu stellen.
Außer ein bisschen Manpower. Also da sind wir wieder bei dem Unterschied Provinz oder Großstadt. Mein Kollege Dieter Manderscheid, Freund und Kollege, wir sind beide aus Trier, haben da angefangen mit unserer Musik und mit unserer Professionalisierung. War irgendwann Jungstudent an der Musikhochschule in Saarbrücken, da wo ich später meine Professur hatte und ist aus der Aula geschmissen worden, weil er gewagt hat, auf dem Klavier ein bisschen Jazz zu spielen. In Köln, als wir kamen, und da spielt natürlich eine Rolle, da war eine Tradition der neuen Musik, da war eine Tradition von Menschen, die in dieser Stadt schon einiges Avanciertes geleistet hatten. Da war kein Jazzstudiengang, aber die Hochschulleitung war so liberal, so im Voraus weitdenkend, dass die einiges von dem, was Unterricht bedeutet hat, besetzt hat mit Jazzmusikern. Da gab es keinen Studiengang, aber ich habe da unglaublich viel gelernt. Man hatte die Möglichkeit, Dinge zu lernen, die man sonst nirgendwo lernt. Weil da gab es kein Internet, wo man irgendeine Schule haben wollte und die sich bestellen konnte. Dann hat man irgendwann geguckt, oh, da soll es irgendwo Left-Hand-Voicings geben. Wie ist das denn? Und dann konnte man da hingehen und da war da entweder Christoph Spendl oder Frank Wunsch oder wer auch immer und konnte sich Informationen holen und sogar so weit konnte man gehen, dass bestimmte Dinge, weil ich bin ja Klarinettist, ich habe Klarinette studiert, klassische Klarinette, bestimmte Dinge, die ich an sich im Bereich klassische Musik hätte abgelten müssen, im Bereich Jazz testiert bekam. Und das ist eine Haltung einer Musikhochschule, die wirklich beides featuret oder vieles featuret und auch Leute die Verbindung ermöglicht zwischen klassischer Musik, zwischen Jazz und all dem, was darüber und darunter noch möglich ist.
Mehrere Jahrzehnte später, inklusive deiner Erfahrung nun seinerseits als Edukator, als Ausbildender, als Jazzprofessor in Saarbrücken, was ist der Status der Musiker heute, ihre Kenntnis, ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, kann man auch sagen, gemessen an euch damals, vor 30, 40 Jahren?
Ich schließe daran an, was ich eben gesagt habe. Die Tatsache, dass es in Deutschland unglaublich viele Jazz-Studiengänge gibt, ermöglicht vielen jungen Leuten, sich einer Musik zu widmen, die in unserer Zeit damals schwer zu lernen war. Man konnte dann nur Learning by Doing spielen, einfach spielen. Ich weiß noch genau, mit Dieter, wir haben in einem Keller gespielt, haben Autumn Leaves gespielt. Keiner wusste so ganz genau, wir waren 16 oder so, keiner wusste so ganz genau, wie man was, welchen Akkord drückt. Wir haben nach Gehör gespielt. Bloß diese Erfahrung, das uns über Gehör, Gefühl, aber ausprobieren zu erarbeiten, was heute in 50.000 Heften, Kursen zu lernen ist, hat eine bestimmte Qualität gebracht, eine bestimmte Art und Weise, an diese Musik heranzugehen. Das eine ist nicht schlechter als das andere nicht besser als das eine, aber es war eine andere Art und Weise. Ich will überhaupt nicht werten, inwieweit die Tatsache, dass es extrem viele Musikhochschulen gibt, also auch extrem viele Studierende gibt im Jazzbereich, die nicht unbedingt dann später in ihrem Beruf arbeiten können. Wenn sie gut informiert sind, haben sie vorher gewusst, dass es schwierig sein wird und konnten sich dann entscheiden, wie sie das Ganze balancieren innerhalb dessen, was es gibt. Aber es gibt eine extreme Vielfalt von Menschen, nicht nur in Deutschland, die dieser Musik sich nähern können, die das Werkzeug dadurch gefunden haben, über die große Vielfalt des Angebotes.
Es gibt ein Klischee über die heutige Jazzmusiker-Lernenden-Generation, Jazzmusikerinnen natürlich auch, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, auch das wird sich gegenüber früher dramatisch verändert haben. Natürlich. Das Klischee lautet folgendermaßen: große handwerkliche Fähigkeiten, aber nur geringe historische Kenntnisse.
Da ist was dran. Wenn ich sehe, dass auch bei meinen, nicht bei allen, bei einer Vielzahl von Musikern und Musikerinnen, die studieren, die in einem bestimmten jugendlichen Alter sind, Coltrane kein Begriff ist. Miles Davis gerade noch. Bestimmte Musiker, die einfach unverzichtbar sind, nicht in ihren Köpfen ist, aber es nicht daher kommt, dass sie nicht den Willen hätten, sich die Tradition anzueignen, sondern dass die Arten und Weisen, wie ihnen sozusagen Informationen zugespielt werden, ein Problem sind. Zum Beispiel, wir haben davon profitiert, wie ich eben auch gesagt habe, da, als es noch keine großen Vorlagen gab, ein Stück zu hören, 50, 100 Mal zu hören und das Stück im Prinzip auswendig zu können. Vielleicht nicht nur die Improvisationslinie, vielleicht auch die Basslinie oder die Rhythmen des Schlagzeugs. Das heißt, sich intensiv mit dieser Musik auseinanderzusetzen und nicht zu wissen, ich kann bei YouTube das ja hören, ich höre es ein- oder zweimal, es wird mich nicht erreichen, jedenfalls nicht so, wie ich es eben beschrieben habe. Das führt dann auch dazu, dass die Kenntnisse von den Großen oder vielleicht den gar nicht so bekannten, aber wirksamen im Jazzbereich, dass die fehlen. Das ist aber auch eine Schwäche an, das weiß ich selber auch von dem Vergleich von Studiengängen, von Arten und Weisen, wie Leute ausgebildet werden, wie sie möglicherweise mit sanftem Druck viel mehr dazu gebracht werden müssten, in die Tradition zu gehen und das auch wirklich sowohl theoretisch als auch praktisch zu inhalieren.
Abschließend vielleicht zu diesem Komplex, gehen wir mal auf die Zuhörer. Da hast du sicherlich auch ein Urteil, obwohl das vielleicht, vermute ich, schwerer zu begründen ist, denn du weißt ja nicht genau, was die Leute denken, wenn sie aus dem Konzertsaal gehen, außer dass sie applaudiert haben. Was ist dein Eindruck von der Kompetenz, sag ich mal, der Zuhörer über all die Jahrzehnte, die du als professioneller Musiker auftrittst?
Ich mache das schon. Wenn ein Konzert vorbei ist, renne ich nicht vor die Tür und halte die Leute an und zwinge sie mit vorgehaltener, was auch immer, Pistole irgendwas zu erzählen. Aber zum Beispiel, ich habe in Trier bis vor Corona die Reihe gehabt, Rubies Off Zone, wo ich einmal im Monat Konzerte gemacht habe und da war ein Publikum zwischen 40, 50, 60 Menschen. Und ich habe mit vielen von denen immer wieder ganz bewusst geredet, wie habt ihr diese Musik erfahren, was hat euch gefallen, was nicht, warum, erzählt doch mal, erzählt es bitte mit euren Worten. Ich kann nur noch mal wiederholen, es gibt ein unglaubliches Potenzial für diese improvisierte Musik, ich meine jetzt gar nicht nur frei improvisierte Musik, für den Jazz in Deutschland, aber es wird nicht so abgerufen, weil es in oft beim Jazzpublikum bestimmte Schubladen gibt, die aufgezogen werden. Und wenn das, was gespielt wird, nicht unbedingt in diese Schublade passt, dann passt es bei den Leuten nicht. Die öffnen sich dann nicht. Wenn ich dann zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, mich in klassischen Reihen bewege und vor klassischem Publikum meine Musik spiele, sieht das ganz oft ganz anders aus. Es hat natürlich auch ein kleines bisschen zu tun, wenn ich meine französischen Kollegen ansehe und die frage, wie sieht es denn bei euch aus, was ist mit dem Publikum? Oder wenn ich selber, ich bin ganz gerne in Frankreich, obwohl ich kein Französisch spreche. Wenn ich da gucke, wie reagiert das Publikum, die sind dann sehr stolz, extrem stolz auf ihre französischen Musiker. Die haben da genau wie die Chansonniers einen Stellenwert, der in Deutschland von dem nicht zu träumen ist für einen Jazzmusiker. Und da haben wir einen Nachteil. das kann ich nicht kritisieren. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das qualifiziert tun soll. Ich kann das nur beschreiben. Und beneide Länder, auch in Russland, wenn ich da öfter mal war und gesehen habe, wie das Publikum, wie offen das ist. Da gibt es in Deutschland Vorbehalte. Oder, wenn ich es positiv sage, eine große Fläche, die man bearbeiten kann, indem man einfach Musik an bestimmte Orte bringt, wo sie vorher noch nicht war.